Ich saß in einer endlosen Besprechung über Quartalsbudgets, als mein Handy zum ersten Mal vibrierte. Ein kurzer Blick auf das Display zeigte Claras Namen. Ich drückte das Gespräch weg, flüchtig, mit dem Gedanken, sie später zurückzurufen. Es war Dienstagabend, kurz nach 8. Clara, meine Tochter, arbeitete seit fast einem Jahr als wissenschaftliche Assistentin in den geheimen Archiven des Vatikans. Ihr Spezialgebiet waren mittelalterliche Manuskripte, eine Leidenschaft, die sie von mir geerbt hatte. Der erste Anruf schien harmlos, fast schon fröhlich. Sie hinterließ eine Nachricht. »Papa, wollen wir diese Woche ins Kino? Der neue Film über die Templer läuft endlich. Und vielleicht Abendessen vorher? Ich rufe dich später nochmal an.« Ihre Stimme war hell, lebendig, auf eine Art aufgeregt, wie ich sie lange nicht gehört hatte. Ich lächelte im Stillen, machte mir eine mentale Notiz, sie nach dem Meeting zurückzurufen. Doch das Meeting zog sich. Eine Stunde später kam der zweite Anruf. Wieder ließ ich ihn klingeln, wieder ging er auf die Mailbox. Dieses Mal klang sie anders. Ihre Stimme war leise, angespannt, fast flüsternd. »Papa, ich habe heute etwas gesehen. In der Sammlung im Sublevel C. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Ich habe das Gefühl, dass es nicht für meine Augen bestimmt war. Ich muss mit jemandem reden, dem ich vertraue. Bitte ruf mich zurück, sobald du das hörst.« Da war etwas in ihrer Stimme. Angst. Keine nervöse Aufregung, sondern echte, nackte Furcht. Mein Blick wanderte zur Uhr. 23 Minuten nach 9. Ich griff nach meinem Handy, bereit aufzustehen. Da meldete sich mein Kollege mit einer weiteren PowerPoint-Folie. Ich blieb sitzen. »Nur noch 10 Minuten«, sagte ich mir. »Nur noch 10 Minuten.« Der dritte Anruf kam keine 10 Minuten später, um 9.36 Uhr. Ich sah den Namen auf dem Display. Mein Magen zog sich zusammen. Aber ich war zu spät. Als ich die Mailbox abhörte, war alles, was ich hörte, schweres, schnelles Atmen. Kein Wort. Kein Geräusch im Hintergrund. Nur Claras panisches Atmen. 37 Sekunden lang. Dann war die Leitung tot. Ich verließ die Besprechung sofort, rief sie mehrfach zurück. Keine Antwort. Als ich zu Hause war, hatte ich bereits 3 verpasste Anrufe von einer römischen Nummer. Die Polizei. Clara war tot. Ein Autounfall auf der Via dei Cappuccini. Kein anderer Wagen war beteiligt. Die Zeugen sprachen davon, dass sie viel zu schnell gefahren sei. Mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Geradewegs gegen eine Steinmauer, keine Bremsspuren, kein Ausweichmanöver. Sie war auf der Stelle tot. Clara Wagner war 26 Jahre alt, methodisch, sorgfältig. Sie fuhr niemals ohne Sicherheitsgurt, sie überprüfte ihre Spiegel 2-mal, ließ niemals ihr Handy während der Fahrt an. Sie war kein Mensch, der Unfälle verursachte, schon gar nicht in dieser Art. Die Beerdigung fand 4 Tage später statt. Klein, würdevoll. Ihre Mutter war gestorben, als Clara 12 war. Ich war der Einzige, der noch Familie bedeutete. Einige Kollegen aus dem Archiv waren da, ein paar alte Studienfreunde. Pater Lorenzo, ein ruhiger, freundlicher Mann mit grauem Bart, hielt die Predigt. Er sprach über Claras Hingabe zur Bewahrung des Wissens, ihre Disziplin, ihre Neugier. Nach der Zeremonie bat er mich, noch kurz zu bleiben. Als die letzten Gäste gegangen waren und nur das leise Klappern des Friedhofswindes durch die Zypressen hallte, wandte sich Pater Lorenzo an mich. »Herr Wagner«, sagte er leise, »Ihre Tochter arbeitete zuletzt an einem besonderen Projekt. Eine Klassifikation mittelalterlicher Manuskripte im Sublevel C der geheimen Archive.« »Was für Manuskripte?« fragte ich. »Theologische Texte. Aus dem 13. Jahrhundert. Viele davon waren nie richtig katalogisiert. Ihre Tochter hatte eine besondere Begabung für das Entziffern alter Karten und Schriften.« Sein Blick wich meinem aus. Er fuhr fort. »In Ihren letzten Berichten fanden wir Hinweise auf Dokumente, die in keinem offiziellen Inventar gelistet sind. Was für Dokumente? Karten, antwortete er schließlich. Kartografisches Material. Ich spürte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Etwas stimmte nicht. Ich kannte Clara. Wenn sie etwas gefunden hatte, das nicht sein durfte, hätte sie nicht locker gelassen. Sie hätte weiter geforscht, bis zum bitteren Ende. In dieser Nacht saß ich mit einem halben Glas Wein auf dem Sofa, lauschte ihren Voicemails erneut und spürte eine wachsende Kälte in meiner Brust. Der Klang ihrer Stimme im zweiten Anruf, das panische Atmen im dritten. Es war, als hörte ich jemanden, der wusste, dass sein Ende nahe war. Nicht zufällig, nicht aus Unachtsamkeit, sondern weil er gejagt wurde. Etwas hatte Clara Angst gemacht und ich hatte sie nicht zurückgerufen. Am dritten Tag nach der Beerdigung beschloss ich, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich war Historiker mit über 15 Jahren Erfahrung in kirchlicher Beratung. Ich hatte Zugang zu vielen Bereichen im Vatikan, in die normale Besucher nie einen Fuß setzten. Und ich wusste, wie man Dinge fand, die andere lieber vergessen würden. Ich würde herausfinden, was Clara entdeckt hatte und warum sie sterben musste. 3 Tage nach Claras Beerdigung stand ich vor den Mauern der Vatikanischen Archive. Der Novemberhimmel über Rom war grau, schwermütig. Und der feuchte Wind roch nach alten Steinen und kommenden Gewittern. Ich trug meinen schwarzen Mantel und das kleine Namensschild, das mir seit Jahren Zugang zu den oberen Ebenen des Archivs gewährte. Seit über 15 Jahren arbeitete ich als Berater für historische und theologische Handschriften für verschiedene katholische Institutionen. Der Vatikan hatte mich mehrfach engagiert, um Manuskripte aus der Zeit der Kreuzzüge zu authentifizieren. Ich kannte die Gänge, die Kuratoren, die Regeln und die Lücken in der Überwachung. Doch Sublevel C war ein anderer Ort. Tief unterhalb der bekannten Sammlungen, nur zugänglich mit spezieller Genehmigung. Dort lagerte, was selbst der Kirche zu heikel war, Dokumente aus dunklen Jahrhunderten, mystische Schriften, apokryphe Evangelien, Fragmente verbotener Texte. Am Empfang nickte mir der diensthabende Archivar zu. Ich nannte meinen Namen, erwähnte Claras Projekt, deutete an, dass es Unstimmigkeiten in ihren letzten Berichten gegeben hatte, Dinge, die überprüft werden mussten. Der Mann, ein schmaler Typ mit dicker Brille, prüfte ein digitales Protokoll und zuckte mit den Schultern. Sie war vor 4 Tagen zuletzt unten. Zugang genehmigt durch Pater Lorenzo. Kein Widerspruch vermerkt. Er ließ mich passieren. Der Aufzug summte, als er sich abwärts bewegte. Tiefer, als ich je zuvor im Archiv gewesen war. Der Schacht war aus blankem Beton, die Luft kühl und trocken. Als die Türen sich öffneten, trat ich in eine andere Welt. Sublevel C war kein modernisierter Raum mit polierten Böden und LED-Lampen. Die Gänge hier waren aus grobem Mauerwerk, von den Jahrhunderten gezeichnet. Die Luft war erfüllt von dem Geruch nach altem Papier, Tinte und etwas anderem, etwas Organischem, etwas, das lange tot war, aber noch nicht vergessen. Ich fand Claras Arbeitsplatz am Ende eines schmalen Korridors. Ein einfacher Tisch, darauf verstreut manilafarbene Mappen, ein Laptop, noch immer mit ihrem Benutzerkonto angemeldet, daneben ein kleines Metallgewicht in Form der Kuppel des Petersdoms. Ich setzte mich auf den Stuhl, der noch nach ihr roch, ein schwacher Hauch von Lavendel und alten Büchern, und begann, die Unterlagen zu durchsehen. Die ersten Ordner enthielten mittelalterliche Karten, wie ich sie kannte. Zeichnungen des Himmels, Sphärenmodelle, das Paradies in kunstvollen Spiralen, Purgatorien nach Dantes Vorgaben, alte Symbolik, faszinierend, aber bekannt. Doch der letzte Ordner war anders. Die Karte darin war auf echtem Vellum gezeichnet. Tierhaut, wie sie um das Jahr 1280 verwendet wurde. Die Tinte war ausgeblichen, aber noch lesbar. Am oberen Rand stand in Latein Verus Mappa Infernus, die wahre Karte der Hölle. Ich starrte auf das Pergament. Diese Karte war nicht metaphorisch. Keine Allegorien, keine künstlerischen Ausschmückungen. Sie zeigte Höhenlinien, Wege, Landmarken. Ränder waren mit Notizen versehen, Temperaturwerte, Luftdichten, Entfernungen zwischen Punkten. Dies war keine theologische Spekulation. Es war ein Reiseführer. Ich schluckte schwer, griff nach Claras Notizen. Ihre Handschrift war, wie immer, akribisch. Sie hatte lateinische Passagen übersetzt, Querverweise zu anderen Handschriften gesucht, versucht, eine zeitliche Einordnung zu rekonstruieren. Aber dann fand ich eine letzte Notiz. Nicht mit Bleistift geschrieben wie der Rest, sondern hastig mit Kuli, ihre sonst so ruhige Schrift zitterte. Die Koordinaten stimmen. Physische Orte in Rom. Die Karte ist echt. Ich lehnte mich zurück. Mein Herz schlug schneller. Das konnte nicht sein. Und doch war es genau das, was Clara meinte. Sie hatte in den Karten reale geografische Koordinaten entdeckt. Orte in der modernen Stadt, die mit Punkten auf der mittelalterlichen Karte übereinstimmten. In einem anderen Ordner las ich weiter. 7 Zugangspunkte. 6 versiegelt oder bewacht. Einer markiert als offene Tür. Ich suchte in Claras Karten nach dieser Markierung. Die Koordinaten lagen in der Nähe des Forum Romanum, genauer gesagt unter der Kirche San Giuseppe de Falegnami. Ich kannte den Ort. Eine kleine, unauffällige Kirche zwischen einem Restaurant und einem Souvenirgeschäft. Touristen liefen daran vorbei, ohne sie zu bemerken. Clara war nicht zufällig gestorben. Sie hatte etwas entdeckt, das nicht entdeckt werden sollte. Ich verließ das Archiv bei Einbruch der Dunkelheit. Die Straßen Roms waren voller Stimmen, das Leben in gewohnter Bewegung. Niemand ahnte, dass unter ihren Füßen ein Zugang zur Hölle liegen konnte. Ich ging durch die engen Gassen zurück zu meiner Unterkunft, während sich meine Gedanken verdunkelten. Clara war sicher gewesen, dass die Karte real war. Ihre Notizen, ihre Koordinaten, ihre letzte Nacht. Alles führte zu einem Schluss. Sie war nicht einfach gestorben. Sie war gerannt. Vor etwas, das real war. Etwas, das in der Dunkelheit unter Rom lebte. Und ich würde der Sache auf den Grund gehen, selbst wenn ich dafür denselben Weg gehen müsste wie meine Tochter. Ich verbrachte die gesamte Nacht mit Claras Aufzeichnungen. Jeder Ordner war durchdacht organisiert. Ihre Notizen waren chronologisch nummeriert, mit Querverweisen versehen, wie es nur jemand mit wissenschaftlicher Akribie tat. Meine Tochter war keine Träumerin, keine Esoterikerin. Sie glaubte nicht an Dämonen oder Höllenvisionen. Sie glaubte an Beweise, an Quellmaterial, an saubere Recherche. Je tiefer ich in ihre Arbeit eintauchte, desto klarer wurde, Clara war etwas auf der Spur gewesen, das weit über mittelalterliche Theologie hinausging. Sie hatte etwas entdeckt, das eine Verbindung zwischen spirituellen Konzepten und realen geografischen Orten herstellte. Ihre Entdeckung war nicht bloß symbolisch. Sie hatte reale Koordinaten, reale Strukturen, reale Konsequenzen. In einem der USB-Sticks, die sie am Laptop angeschlossen hatte, fand ich gescannte Kopien der Originalkarte. Hochauflösende Aufnahmen zeigten jedes Detail. Die verblichenen Schriftzüge, die handgezeichneten Linien, die seltsamen Symbole. Einige der Markierungen waren in lateinischer Sprache beschrieben, andere waren in einem Zeichensystem verfasst, das ich nicht einordnen konnte. Keine mir bekannte Runenschrift, keine althergebrachte Symbolik. Ich öffnete ein Textdokument mit der Bezeichnung Übersetzung Notizen Stufe D. Darin hatte Clara die bedeutendsten Passagen der Karte ins Deutsche übertragen. 8. Umkreis, die Städte der Gewalt, Zugang nur durch das Flusstor aus Blut. Wächter nehmen Preis. 7. Umkreis, Zorn, Zellen der Verurteilten, bewacht durch den Hüter der Waffen. 6. Umkreis, Häresie, Städte unter Feuerdächern. Und schließlich, hervorgehoben, fett gedruckt, primärer Eintrittspunkt, Porta Aperta, offene Tür, Zugang unbewacht, Lage, Latium, Roma, Koordinate, 41, 945 N, 12 Pump 4 5 8 Dick E. Standort: Krypta unter San Giuseppe dei Falegnami. Ich las die Passage mehrfach. Die Koordinaten waren exakt. Ich gab sie in mein Handy ein. Der Punkt lag keine 200 Meter vom Forum Romanum entfernt. Ein Gebiet voller Touristen, Fotografen und Schulklassen. Und doch behauptete eine Karte aus dem 13. Jahrhundert, dass sich dort ein Eingang zur Hölle befand. Clara hatte diese Information nicht leichtfertig notiert. Sie hatte sie verifiziert, Referenzen gesucht, alte Quellentexte mit der Karte abgeglichen. In einem weiteren Dokument mit dem Titel »Vergleich antiker Quellen, Referenz C7« listete sie Handschriften auf, in denen von Pforten des Feuers die Rede war, und diese Pforten lagen erstaunlich oft in Rom oder seinen Katakomben. Eine Stelle fiel mir besonders auf. Sie hatte einen Text aus dem Jahr 1634 übersetzt, das Zeugnis eines Jesuiten, der angeblich eine Reise in das Herz der Verdammten unternommen hatte, um die Seele eines verlorenen Bruders zu bergen. Der Bericht war fragmentarisch, von der Kirche mehrfach zensiert, aber einige Passagen hatten überlebt. Der Weg war Stein und Stille, die Luft tot, doch schwer. Ich stieg Stufen hinab, deren Ende kein Echo kannte. Am Grund war ein Fluss wie Blut und dahinter Städte aus Schmerz. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es als mittelalterliche Symbolik abgetan. Aber Claras Karte war eindeutig. Die Hölle war nicht bloß ein Ort des Glaubens, sie war ein physischer Ort. Die am sorgfältigsten dokumentierte Information war eine Liste. Zugangspunkte verzeichnet in Codex Eremita. Es waren 7 Einträge, jeweils mit Standort, Status und Warnung versehen. 1. Versiegelt, Abtei von Cluny. 2. Bewacht, unter dem Petersdom. 3. Vernichtet, Ruinen nahe Istanbul. 4. Aktiv, irgendwo in den Alpen. 5. Stabil, in England, vermutlich unter Glastonbury. 6. Eingestürzt, Südfrankreich. 7. Offen, San Giuseppe dei Falegnami, Rom. Nur einer war offen. Clara hatte all diese Daten gesammelt, analysiert, mit äußerster Vorsicht dokumentiert, bis zu dem Punkt, an dem sie es selbst nicht mehr ignorieren konnte. Ihre letzte Notiz auf Papier war kurz, geschrieben in zitternder Handschrift auf der Rückseite eines Ausdrucks der Höllenkarte. Ich weiß, dass es existiert. Die Berechnungen stimmen. Ich habe den Zugang gesehen. Ich war dort. Ich werde hinabsteigen. Ich saß da, den Zettel in der Hand, die Luft kalt auf meiner Haut, während ich plötzlich spürte, wie sich etwas in mir veränderte. Meine Tochter hatte diesen Schritt gemacht. Sie hatte geplant, hinabzusteigen in einen Ort, den man nicht einmal denken sollte. Und nun war sie tot. Ich konnte nicht mehr zweifeln. Was sie gesehen hatte, war real. Und wenn es real war, musste ich verstehen, was sie dort unten gesucht hatte und was sie vielleicht gefunden hatte. Die Wahrheit lag unter den Straßen von Rom. Ich wusste jetzt, wo ich suchen musste. Und ich wusste, dass ich allein war. Der nächste Tag dämmerte in einem bleigrauen Licht. Rom war erwacht, wie es immer erwachte. Mit dem Sirren von Motorrollern, dem Ruf der Marktverkäufer und dem gleichmäßigen Strom von Touristen in Richtung der antiken Ruinen. Ich bewegte mich jedoch abseits der üblichen Pfade, jenseits der großen Plätze und Panoramen, durch eine stille Seitengasse nahe dem Forum Romanum. San Giuseppe dei Falegnami war genau dort, wo die Koordinaten sie verorteten. Eingeklemmt zwischen einem kleinen Café und einem Souvenirladen mit Kruzifixen und Schneekugeln lag die Kirche unauffällig da, ihre schlichte Fassade im Schatten zweier angrenzender Gebäude. Sie war geschlossen, wie es auf einem Schild in Italienisch und Englisch stand. Wegen Renovierung vorübergehend geschlossen. Ich umrundete das Gebäude. Auf der Rückseite entdeckte ich eine alte Metalltür mit einem verblassten Hinweis: nur für Personal. Ein Schloss. Alt, aber funktionstüchtig. Ich hatte im Laufe meiner Karriere oft Archive betreten, in denen die offiziellen Öffnungszeiten nicht das letzte Wort bedeuteten. Während meines Studiums hatte ich mir beigebracht, einfache Schlösser zu knacken. Ein zweifelhafter Trick, der mir heute nützlich sein würde. Nach etwa 3 Minuten klickte es. Die Tür öffnete sich knarrend. Ich trat ein. Die Kirche war innen nur schwach beleuchtet. Notlichter warfen flackernde Schatten über Baugerüste und Plastikplanen, die über das Kirchenschiff gespannt waren. Es roch nach Staub, feuchtem Stein und darunter etwas Tieferem, etwas wie vergessene Erde. Ich bewegte mich vorsichtig über den knarrenden Holzboden. Hinter dem Altar fand ich eine Tür, beschriftet mit Personale, das italienische Wort für Personal. Dahinter lag eine enge, gewundene Treppe. Die Stufen waren aus blankem Stein, unregelmäßig abgetreten. Ich leuchtete mit der Taschenlampe meines Handys, während ich langsam hinabstieg, einen Schritt nach dem anderen, wie Clara es mir als Kind beigebracht hatte, als wir gemeinsam Höhlen in Süddeutschland erkundeten. 23 Stufen zählte ich, bis ich den Fuß des Gangs erreichte. Und dann war da Stille. Nicht bloß Abwesenheit von Geräuschen, sondern das drückende, bedrückende Schweigen eines Ortes, der außerhalb der Welt zu liegen schien. Kein Tropfen, kein Knacken. Nur meine eigenen Schritte und mein Atem. Ich stand in einem Gewölbe. Die Mauern waren älter als die Kirche über mir, deutlich älter. Römischer Stein. Grobe Quader, von Zeit und Feuchtigkeit gezeichnet. Die Luft war abgestanden, roch nach altem Kalk und etwas Metallischem, das an Blut erinnerte. In der Mitte des Raumes ein Brunnen. Doch es war kein gewöhnlicher Brunnen. Die Öffnung war ungewöhnlich weit, fast 3 Meter im Durchmesser. Die Umrandung bestand aus einem ringförmigen Steinrahmen, dessen Oberfläche mit Symbolen bedeckt war, exakt jene, die auch auf Claras Karte zu sehen waren. Ich trat näher und leuchtete hinab. Steinige Stufen wandten sich spiralförmig in die Tiefe, doch mein Licht reichte nur etwa 10 Stufen weit. Danach verschluckte die Dunkelheit alles. Es war kein einfacher Keller, es war ein Schacht, ein Zugang. Neben dem Brunnen stand ein zusammenklappbarer Tisch. Darauf lagen ein Laptop, mehrere Ausdrucke und ein Notizbuch mit einem roten Umschlag. Als ich den Bildschirm aktivierte, zeigte sich das Bildschirmschonerfoto. Clara, in einem hell erleuchteten Büro, lächelnd über einen Stapel Manuskripte gebeugt. Mein Herz schlug schneller. Ich gab ein Passwort ein. Clara hatte seit der Schulzeit immer Variationen unseres Hundes als Passwort benutzt. Falco, gefolgt von Geburtstagen, Nummern oder lateinischen Begriffen. Beim 4. Versuch Erfolg. Der Desktop war akkurat organisiert. Ordner sortiert nach Datum, klar beschriftet Codex-Vergleiche, Kartenanalyse, Eintrittspunkte, Sublevel-C-Berichte. Doch ein Ordner war neu. Abstiegsprotokoll. Ich öffnete ihn. Was ich dort fand, ließ mich erstarren. Eine detaillierte Liste von Ausrüstungsgegenständen. Spezifikationen für Seile, Klettergurte, Lampen, Wasserfilter, Notnahrung, Schmerzmittel, Antibiotika. Temperaturtabelle, Druckberechnungen, atmosphärische Werte. Alles, was man für eine Expedition in feindliches Terrain brauchte. Nur, dass dieses Terrain unter Rom lag. Clara hatte nicht nur geforscht, sie hatte geplant. Sie wollte hinuntersteigen. Ein weiteres Dokument listete historische Berichte von Menschen auf, die angeblich ähnliche Abstiege gewagt hatten. Pilger im Mittelalter, Mönche auf Seelenmission, vereinzelt sogar Wissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert. Einige Berichte endeten abrupt, andere beschrieben Rückkehrer. Verändert, gezeichnet, manche mit schrecklichen Visionen. Eine Stelle zitierte einen anonymen Mönch: Die Hölle ist kein Ort der Flammen allein. Sie ist Struktur, Schichtung, ein Reich mit Gesetzen. Wer ihre Regeln kennt, kann wandern, doch wer die Regeln bricht, wird Teil von ihr. Und dann, ganz am Ende, ein Audiofile. Claras Stimme. Papa, wenn du das hier hörst, bin ich wahrscheinlich tot. Ich wollte dich nicht mit hineinziehen, bevor ich sicher war. Aber ich bin es jetzt. Die Karte ist echt. Die Orte existieren. Ich habe sie gesehen. Ich werde hinabsteigen. Aber jemand weiß es. Jemand hier hat es bemerkt. Sie verschieben meine Akten, durchsuchen mein Büro. Ich glaube, sie wollen mich aufhalten. Vielleicht sogar ein Autotürgeräusch. Ein Motor, der startet. Dann Stille. Ich saß lange da, nur beleuchtet vom Bildschirm. Mein Herz raste, aber mein Verstand war klar. Clara hatte den Brunnen gefunden, hatte geplant, ihn zu betreten. Und jetzt war sie tot. Sie hatte nach der Wahrheit gesucht. Ich würde ihren Weg zu Ende gehen. Und wenn dieser Schacht tatsächlich das war, wofür Clara ihn hielt, dann würde ich es bald selbst wissen. Ich schloss den Laptop und sah erneut in die Tiefe. Die Dunkelheit wartete. Ich kehrte erst weit nach Mitternacht in meine Wohnung zurück. Roms nächtliche Geräuschkulisse, die letzten Motorroller, das gedämpfte Gelächter betrunkener Studenten schienen weit entfernt von dem, was ich gerade gesehen hatte. Mein Kopf brummte, mein Herz raste noch immer. Ich fühlte mich wie jemand, der eine Tür geöffnet hatte, hinter der etwas lauerte, das nie für Menschenaugen bestimmt war. Ich stellte eine Flasche Wasser auf den Tisch, schaltete alle Lichter aus, bis auf eine einzelne Schreibtischlampe, und begann Claras digitales Archiv systematisch zu sichten. Ich wollte verstehen, wie weit sie gegangen war, wie tief ihre Nachforschungen reichten, bevor sie in Panik geriet oder verfolgt wurde. Der Ordner Abstiegsprotokoll war minutiös geführt. Clara hatte alles dokumentiert. Ausrüstung, Routen, Karten, sogar psychologische Einschätzungen aus alten Manuskripten über die Auswirkungen längerer Höllenexposition auf den menschlichen Verstand. Ihre Pläne waren nicht naiv. Sie war vorbereitet gewesen, bis ins kleinste Detail. Ein Unterordner mit dem Titel Reiseausrüstung enthielt eine Liste mit über 40 Positionen. Klettergeschirr, geprüft bis 400 Kilogramm, 12 Leuchtstäbe mit 8 Stunden Leuchtdauer, 3 Taschenlampen mit Ersatzakkus. Wasserdichter, Erste-Hilfe-Kasten, Geigerzählervorräte für 7 Tage Wasserreinigungstabletten, ein antiker Kompass, in den Notizen, angeblich päpstlich gesegnet, zeigt Richtung zur Oberfläche. Das alles war real. Nicht hypothetisch, nicht symbolisch. Sie hatte es gekauft. In der Datei Lagerstandort stand Depot Nummer 47, Roma Self Storage, Schlüssel unter Schublade am Arbeitsplatz befestigt. Ich öffnete Claras Notizbuch. Die letzten Seiten waren unruhig geschrieben, die Linien schief, als hätte sie gehetzt notiert. Habe mit Pater Matteo gesprochen, zuerst freundlich, dann nervös. Fragt zu viel. Ich glaube, er weiß es. Wurde heute in den Katakomben beobachtet. 2 Männer, keine Archivare, Uniformen ohne Abzeichen. Eine Seite weiter. Jemand hat mein Büro durchsucht, Zugangscode geändert, Notizen verschwunden, Mappe E4 war geöffnet, ich bin nicht mehr allein. Ich legte das Notizbuch weg, zitternd. Clara hatte nicht nur Angst gehabt, sie war überzeugt gewesen, verfolgt zu werden. Von wem? Der Vatikan? Eine interne Abteilung, die die Archive überwachte? Oder jemand oder etwas, das wusste, was sie gefunden hatte? Ich öffnete die Audiodatei erneut. Claras Stimme. Zögerlich, atemlos, erschöpft. Papa, wenn du das hier hörst, dann hast du wahrscheinlich meine Sachen gefunden. Ich wollte dich raushalten, aber du warst immer der Einzige, dem ich vertraut habe. Ich weiß, wie das klingt. Die Hölle, echte Karten, Zugangspunkte. aber ich habe es bewiesen. Ich habe es gesehen. Es ist alles wahr. Die Karten sind real, die Orte sind real, und ich glaube, jemand will nicht, dass ich es weitererzähle. Wenn mir etwas passiert, findest du alles im Lager 47. Der Schlüssel ist unter meiner Schreibtischschublade. Bitte hör nicht auf, Papa. Finde die Wahrheit für uns beide. Danach das Zuschlagen einer Autotür, der Anlasser und Stille. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Am nächsten Morgen fuhr ich zu Roma Self Storage, einer unscheinbaren grauen Lagerhalle im Industriegebiet südlich von Trastevere. Ich zeigte einen gefälschten Ausweis vor, ein Überbleibsel aus früheren Archivprojekten, und wurde durchgewunken. Der Schlüssel aus Claras Schublade passte. Ich öffnete die Tür zu Lager 47. Drinnen war alles akkurat gestapelt. Hochwertige Ausrüstung, neu verpackt, ein Zelt, mehrere Rucksäcke, Seile, Dosen mit Notnahrung, ein Metallkoffer mit Medikamenten, zwei tragbare Akkus und in einer mit Schaumstoff gepolsterten Holzkiste der Kompass. Ich nahm ihn in die Hand. Antik, zweifellos. Und als ich ihn drehte, spürte ich, wie sich die Nadel bewegte, aber nicht magnetisch. Sie schien auf etwas anderes zu reagieren, etwas Tieferes. Sie zeigte nicht nach Norden, sondern leicht nach Südosten, Richtung der Kirche. In Claras Protokoll las ich, die Berichte stimmen überein. Der Kompass reagiert auf die Höllenstruktur. Er weist nicht auf Norden, sondern auf den nächstmöglichen Ausstiegspunkt. Ich habe ihn mehrfach getestet. Sobald ich in der Nähe des Brunnens bin, zeigt er nach oben. Oberflächenresonanz? Mystische Magnetfeldverzerrung? Noch ungeklärt. Ich packte alles zusammen. Jeder Gegenstand fühlte sich an wie ein Teil von Clara. Ihre Hände hatten diese Dinge berührt, geplant, überprüft. Ich fühlte ihre Gegenwart und gleichzeitig das dumpfe Echo dessen, was sie in Bewegung gesetzt hatte. Zurück in meiner Wohnung sortierte ich die Ausrüstung. Ich überprüfte die Karten, las noch einmal die mittelalterlichen Berichte. 7 Kreise, 7 Regionen. Je tiefer, desto feindseliger. Am Rand verlorene Seelen, Wanderer, Pilger. In der Mitte, das, was kein Mensch beschreiben konnte. Ein Text aus dem Jahr 1498 schrieb: Nicht Flammen allein quälen den Geist, sondern das Vergessen. Die Seelen, die zu lange bleiben, verlieren, was sie waren. Sie werden zu Dingen, aus Wut, aus Gier, aus Schuld. Ich verstand. Clara hatte das nicht nur aus Neugier getan. Sie wollte helfen. Sie wollte wissen, ob diese Seelen, diese Menschen zu retten waren. Vielleicht sogar jemanden zurückbringen. Und ich, ihr Vater, würde dort hinabsteigen. Nicht als Forscher, nicht als Theologe, sondern als Mensch. Ich sah in den Kompass. Die Nadel bebte wie lebendig. Der Weg war offen. Und ich war bereit, ihn zu gehen. Ich stand im Halbdunkel der Krypta unter San Giuseppe dei Falegnami, ausgerüstet mit allem, was Clara vorbereitet hatte. Mein Rucksack war schwer, aber sorgfältig gepackt. Notvorräte, Medikamente, Seile, Werkzeuge, ein altmodisches Klettergeschirr und der antike Kompass, dessen Nadel sich unablässig in Richtung der Brunnenöffnung drehte. Der Kreis. Is aus alten Steinen in der Mitte des Raums lag da wie ein geöffnetes Maul. Die Stufen, die hinabführten, waren glatt und unregelmäßig, mit Symbolen bedeckt, die sich unter dem Licht meiner Stirnlampe krümmten und wandten, als würden sie atmen. Einige der Zeichen erkannte ich aus Claras Karten, andere aus apokryphen Texten, die ich vor Jahren als reine Fiktion abgetan hatte. Jetzt wusste ich es besser. Ich befestigte das Seil am Ringanker, den Clara bereits im Steinboden installiert hatte. Ein Karabiner klickte ein. Ich atmete tief ein, überprüfte den Gurt, zog meine Handschuhe fest und trat auf die erste Stufe. Die Dunkelheit verschluckte mich langsam, aber unaufhaltsam. Ich zählte die Stufen im Geiste. Clara hatte in ihren Notizen von 300 gesprochen. Bei Stufe 100 war die Temperatur bereits merklich gesunken. Die Luft war feucht, metallisch, roch nach Erde und nach etwas anderem. Ein Geruch, der an altes Fleisch erinnerte, an Räume, die seit Jahrhunderten versiegelt waren. Bei Stufe 200 wurde der Druck in meinen Ohren spürbar. Ich schluckte, um ihn auszugleichen. Mein Atem war laut im Gehäuse der Stirnlampe. Jeder Schritt hallte nicht zurück. Kein Echo. Nur dieses beklemmende, schwere Schweigen, das sich wie ein Mantel über mich legte. Als ich die 300. Stufe erreichte, öffnete sich der Schacht plötzlich in eine riesige Höhle. Meine Lampe warf einen schwachen Kegel in die Dunkelheit, aber die Wände des Raumes lagen zu weit entfernt, um sichtbar zu sein. Der Boden war eben, aus schwarzem, glänzendem Stein. Kein Moos, kein Wasser, kein Geräusch. Nur Stille. Ich trat von der letzten Stufe auf die Plattform. Unter meinen Füßen knirschte etwas, das sich weder wie Erde noch wie Stein anfühlte, mehr wie alte Knochen, zerbrochen und gepresst zu einem Boden, der über Jahrhunderte gewachsen war. Laut Claras Karte war dies der Schwellenpunkt, der Übergang zwischen der Welt der Lebenden und der Struktur der Verdammten, wie sie es nannte. Von hier aus verzweigten sich 7 Tunnel, jeweils zu einer anderen Zone, einem anderen Kreis. Die mittelalterlichen Quellen beschrieben diese Orte als topografisch unterschiedlich, aber alle durchzogen von denselben Regeln: Schmerz, Schuld, Wiederholung. Ich richtete den Kompass aus. Die Nadel zeigte leicht nach links, auf einen der Tunnel, dessen Eingang von einem steinernen Bogen umgeben war. Darüber war ein Symbol in die Wand gemeißelt, 3 parallele Linien, durchzogen von einem gebogenen Strich, laut Claras Legende das Zeichen für Ira, den Pfad des Zorns. Claras Notiz dazu war eindeutig. Der Pfad des Zorns ist gefährlich, aber berechenbar. Die Toten dort sind direkt, wütend, aber nicht listig. Im Gegensatz zu den Neidischen oder Gierigen gibt es bei den Zornigen keine Hintertür, nur Konfrontation. Ich überprüfte meine Ausrüstung ein letztes Mal, zündete einen Leuchtstab an und ließ ihn in den Tunnel rollen. Das matte, orange Licht glitt über feuchten Stein, dann verschwand es in einer Biegung. Ich zog die Stirnlampe fester, strich Clara über das Foto, das ich an meinem Brustgurt befestigt hatte, und trat in den Tunnel. Die Luft veränderte sich sofort. Sie wurde wärmer, aber auch schwerer. Jeder Atemzug fühlte sich an, als würde ich durch dickes Tuch atmen. Der Boden war uneben, feucht, von schmierigen Spuren durchzogen, die sich manchmal kreuzten, als wären hier Wesen unterwegs gewesen oder noch immer unterwegs. Nach etwa 200 Metern wurde der Gang enger. Ich musste mich ducken, an manchen Stellen sogar auf allen Vieren kriechen. Meine Lampe zeigte abblätternde Wandzeichnungen, Schlachten, brennende Städte, Gesichter, die vor Wut verzerrt waren, und überall Hände. Dutzende, Hunderte von Händen, gezeichnet in Rot, wie aus Blut. Dann hörte ich Stimmen. Zuerst dachte ich, es seien Halluzinationen. Das Echo meiner eigenen Gedanken, gespiegelt in diesem Ort der Stille. Doch sie wurden klarer. 3 Stimmen, tief, rau, streitend, in einer Sprache, die ich nicht ganz verstand, lateinähnlich, aber älter. Ich trat in eine Kammer, rund von etwa 10 Metern Durchmesser. In ihrer Mitte standen 3 Gestalten in einem Dreieck zueinander. Ihre Körper waren menschenähnlich, doch ihre Haut war grau und ledrig, ihre Kleidung zerfetzt, als hätten Jahrhunderte an ihnen genagt. Ihre Augen waren schwarz wie Kohle, aber sie wirkten nicht feindlich, nur erschöpft, verbittert. Ich hob die Hände. Entschuldigung, ich bin... ein Lebender. Alle drei drehten sich zu mir. Ihre Blicke brannten sich in mein Gesicht, als würden sie meine Gedanken lesen. Der größte von ihnen trat vor. Ein Lebender, wiederholte er langsam. So lange ist es her. Was suchst du hier?
Meine Tochter, antwortete ich.
Clara. Sie war vor etwa 3 Monaten hier. Dunkles Haar, Wissenschaftlerin, sie trug Ausrüstung. Habt ihr sie gesehen? Der Mann, der sich als ehemaliger Soldat vorstellte, gefallen in einem Krieg, dessen Namen ich kaum kannte, nickte. Sie kam durch, fragte nach dem Turm des Zorns. Mein Magen krampfte sich zusammen. Clara war weitergegangen, allein. Sie sprach mit uns, fügte die Frau hinzu. Marie, Französin. Ich starb im Jahr 1789. Sie war entschlossen. Aber sie war nicht allein. Etwas verfolgte sie. Der Dritte, ein Mann mit eingefallenen Wangen, sagte leise, wenn sie wirklich weiterging, dann ist sie jetzt dort. In der Stadt des Zorns. Oder schlimmer. Ich holte tief Luft. Zeigt mir den Weg. Der Soldat zögerte. Dann deutete auf einen weiteren Tunnel, verborgen hinter einem zerbrochenen Pfeiler. Dort entlang. 1 Stunde Fußmarsch. Dann kommt der Fluss. Der Fluss aus Blut. Wenn du ihn überquerst, erreichst du die Stadt. Aber sei gewarnt. Was dort lebt, erinnert sich an das Töten. Und es vergisst nicht. Ich dankte ihnen, trat in den Tunnel und ließ sie hinter mir. Ihre Stimmen verklangen langsam. Die Dunkelheit wurde dichter. Und irgendwo dort vorn, in einer Stadt aus Krieg und Wut, wartete meine Tochter. Oder das, was von ihr übrig geblieben war. Der Tunnel wurde breiter. Doch die Luft blieb dicht und warm, durchdrungen von einem schwachen Kupfergeruch, der mit jeder Minute stärker wurde. Ich bewegte mich langsam, vorsichtig. Meine Stirnlampe schnitt einen bleichen Kegel in die Dunkelheit, aber das Licht schien von den Wänden verschluckt zu werden, als würde es nicht reflektiert, sondern regelrecht aufgesogen. Die Wände waren übersät mit Reliefs. Szenen von Gewalt, eingefroren in grauem Stein. Ein Kreuzritter, der ein Schwert in den Bauch eines Feindes stößt. Ein römischer Soldat, der einem Mann die Augen ausbrennt. Ein Kind, das mit leerem Blick einen Dolch in den Rücken einer Frau rammt. Kein Stil, keine Symbolik. Nur rohe Brutalität. Dargestellt mit einer Detailgenauigkeit, die mir die Kehle zuschnürte. Claras Karte war klar gewesen. Der Tunnel würde zu einem Fluss führen. Einem, der aus Blut bestand. Und dahinter die Stadt der Gewalt. Nach etwa 1 Stunde Marsch veränderte sich die Akustik. Ein gleichmäßiges, tiefes Strömen wurde hörbar, wie der Herzschlag eines kolossalen Körpers. Ich beschleunigte meinen Schritt und wenig später trat ich auf eine Anhöhe. Der Tunnel öffnete sich zu einem Ufer aus schwarzem Sand. Vor mir floss ein Fluss. Breit, träge und tiefrot. Es war kein Wasser. Die Flüssigkeit war zu zäh. Zu schwer. Sie roch beißend nach Eisen und Fäulnis. Ich kniete mich hin und sah genauer hin. Es war Blut, menschliches Blut. Dick und warm, es zog sich träge dahin wie eine unterirdische Ader. Am anderen Ufer erhob sich eine Stadt. Sie war wie aus einem Albtraum geformt. Gebäude aus schwarzem Stein, zerklüftet, verzogen, ihre Dächer wie gezackte Kronen. Türme, die sich in Spiralen in die Dunkelheit reckten. Brücken, die über bodenlose Schluchten führten. Und überall Bewegung, Lichtblitze, Rufe, Kampfgeräusche. Ich konnte es hören. Das Klirren von Metall, das Aufschreien der Verletzten, das Brüllen von Wesen, die nicht mehr ganz menschlich waren. Es war ein Krieg, der nie endete. Ein ewiges Schlachtfeld. Ich trat näher ans Ufer. Auf Claras Karte war ein Fährmann eingezeichnet, ein Wesen, das gegen Bezahlung den Fluss überquerte. Ich wusste nicht, wie lange ich warten müsste.
Doch dann tauchte er aus dem Nebel auf, lautlos. Ein Boot aus Knochen, zusammengehalten von Sehnen. Darauf stand eine Gestalt, mindestens 2 Meter groß, hager und mit Haut wie geschwärzter Obsidian. Sein Gesicht war unter einer Kapuze verborgen und seine Hände hielten eine Stange, mit der er das Boot über das dicke Blut manövrierte. Er sprach, ohne den Kopf zu heben. Seine Stimme war tief, kratzend, wie Stein über Metall gezogen. »Passage, was bietest du?« Ich erinnerte mich an die mittelalterlichen Berichte. Die Fährleute forderten keinen Obolus. Sie forderten Lebenszeit. 4 Jahre meines Lebens«, sagte ich mit zitternder Stimme. »Akzeptiert.« Ich spürte es sofort. Eine Kälte breitete sich in meinem Inneren aus, kroch meine Wirbelsäule hinauf, schloss sich um mein Herz. Meine Gelenke schmerzten plötzlich, meine Schultern sanken. Es war, als hätte mir jemand mit einem einzigen Atemzug 4 Jahre gestohlen. Nicht nur auf der Uhr, sondern im Körper, in der Seele. Ich kletterte ins Boot. Der Fährmann sagte kein weiteres Wort. Das Boot glitt über die träge, blutige Oberfläche wie ein Schatten. Unter uns bewegte sich etwas. Große, dunkle Gestalten. Keine Fische. Etwas anderes. Ich wagte nicht, genauer hinzusehen. Als wir das andere Ufer erreichten, stieg ich vorsichtig aus. Der Boden war rissig, trocken, aber er bebte leicht, als würde tief darunter ein Herz schlagen. Der Fährmann zeigte mit seinem langen Finger auf ein Gebäude in der Ferne. »Turm des Zorns! Dort!« Ich nickte. Das Boot verschwand hinter mir wieder im Nebel. Die Stadt war ein Albtraum aus Chaos. Ich bewegte mich von Schatten zu Schatten, duckte mich unter herabstürzenden Balken, schlich an Kratern vorbei, in denen sich Leiber ineinander verbissen. Die Bewohner dieser Stadt waren nicht nur tot, sie waren gefangen in einer ewigen Wiederholung ihrer eigenen Gewalt. Ritter mit blutverkrusteten Schwertern kämpften gegen moderne Soldaten mit Gewehren, Römer gegen Plünderer, Zivilisten gegen ihre eigenen Schatten. Wenn einer fiel, stand er wieder auf. Wenn einer schrie, war es ein endloses Echo. Wenn einer triumphierte, wurde er im nächsten Moment wieder niedergestreckt. Es war ein Zyklus aus Hass und Zerstörung. Ich erreichte einen Platz, auf dem 2 Armeen gegeneinander anrannten. Auf der einen Seite Männer in römischer Rüstung, auf der anderen Seite Krieger mit Hörnerhelmen und Äxten. Ich wartete auf den Moment, in dem sich beide Linien aufeinander stürzten, und dann rannte ich los. Mit hämmerndem Herzen duckte ich mich unter Schlägen hindurch, sprang über gefallene Körper, spürte heiße Atemzüge und kalte Hände, die nach mir griffen. Ein Hieb verfehlte meinen Kopf nur um Haaresbreite. Ich stolperte, fing mich, lief weiter. Der Turm lag nun direkt vor mir, schwarz, spiralförmig gebaut, mit Wänden, die flimmerten wie heißes Metall. 2 Gestalten in Rüstung standen davor. Wächter, regungslos wie Statuen. Doch plötzlich krachte etwas hinter mir. Ein Krieger mit Axt hatte meine Spur aufgenommen und stürzte sich auf mich. Ich wich instinktiv zur Seite aus. Sein Schlag traf einen der Wächter. Dieser taumelte und zog sein Schwert. Innerhalb eines Augenblicks brach zwischen den beiden Wächtern und dem Angreifer ein brutaler Kampf aus. Ich nutzte die Verwirrung, hechtete an ihnen vorbei und riss die Tür des Turms auf. Dahinter eine steinerne Rampe, die sich spiralförmig um ein dunkles Zentrum wand. Zellen reihten sich an den Wänden, jede mit dicken Gitterstäben, hinter denen sich Kreaturen bewegten oder warteten. Die Luft war heiß. Nicht wie Feuer, sondern wie ein Raum, in dem jahrhundertelang kein Sauerstoff mehr war. Ich begann zu klettern. Claras Karte beschrieb den Turm als Gefängnis für jene, die aus Wut getötet hatten. Ihre Zellen waren ihr Gerichtsspruch. Und je höher man stieg, desto schlimmer wurden die Taten. Mörder, Folterer, Tyrannen. Ich erreichte das 7. Stockwerk, Der letzte Ring. Meine Beine zitterten, meine Hände waren schweißnass. Ich suchte mit dem Licht meiner Lampe jede Zelle ab, bis ich sie sah. Sie saß in einer Ecke, den Kopf gesenkt. Clara. Lebendig. Aber ihre Augen waren schwarz. Und als sie mich ansah, lächelte sie nicht. Sie knurrte. Tief. Kehlig. Wer wagt es, meine Meditation der Wut zu stören? Ich trat näher, legte die Hand an das Gitter. Clara, ich bin es, dein Vater. Sie blinzelte. Etwas rührte sich in ihr. Ein Funken, ein Schatten von Erinnerung. Papa? Dann flackerte etwas in ihren Augen. Braune Sprenkel zwischen dem Schwarz. Sie war noch da. Irgendwo tief in dieser Dunkelheit. Und ich war hier, um sie herauszuholen. Aber ich wusste bereits, einfach würde das nicht werden. Denn die Hölle gab nicht freiwillig zurück, was sie sich genommen hatte. Die Luft im 7. Stockwerk des Turms war dicker als in den Etagen darunter. Sie war nicht einfach heiß. Sie war geladen, vibrierend, als würde sie aus der Wut selbst bestehen. Der Steinboden bebte leicht, wie von entfernten Explosionen oder unterdrückten Schreien. Jede Zelle, die ich passierte, war ein kleines Reich aus Wahnsinn. Männer und Frauen, oder das, was von ihnen übrig war, warfen sich gegen die Gitter, schrien in vergessenen Sprachen. Manche weinten, andere lachten, hoch und gackernd, wie gebrochene Kinder. Doch meine Augen blieben auf Clara gerichtet. Sie saß auf einer steinernen Bank in der hintersten Ecke ihrer Zelle, den Rücken zur Wand, die Beine angezogen. Ihre Haare waren verfilzt, ihr Gesicht grau und eingefallen. Doch das war nicht das Schlimmste. Es waren ihre Augen, tief schwarz, als wäre der Blick in ihr hinein nichts als Leere. Doch da, in der Mitte, winzig, schwach, leuchtete ein Schimmer von Braun. Der letzte Rest von Clara, der letzte Rest von Menschlichkeit. Clara, flüsterte ich und legte meine Hand gegen die kalten Gitterstäbe. Ich bin es. Papa, ich bin hier. Sie hob den Kopf langsam. Ihre Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, das nicht zu ihr passte. Der Vater kommt, sagte sie. Der Vater stört. Der Vater ist spät. Die Stimme klang nicht wie ihre, tiefer, rauer, als würde jemand anders durch ihren Mund sprechen. Ich atmete tief durch. Du bist nicht verloren. Du hast dich verirrt, aber du bist noch da. Ich sehe dich. Wieder dieser flüchtige Ausdruck von Verwirrung, ein Zucken in ihren Mundwinkeln. Und dann plötzlich brach es aus ihr hervor, ein Schrei, nicht aus Schmerz, sondern aus Zorn. Sie stürzte sich gegen das Gitter, rüttelte daran, ihre Fingernägel bluteten, ihre Stimme explodierte wie ein Donnerhall. Er wollte mich aufhalten. Ich musste es tun. Ich musste. Wen meinst du? Fragte ich vorsichtig, das Herz in der Kehle. Pater Matteo, er wusste es. Er war einer von ihnen. Er wollte mich stoppen. Er wollte die Tür schließen. Ich habe ihn geschlagen, mit dem Reifenheber, immer wieder, bis er still war. Die Worte trafen mich wie ein Schlag. Pater Matteo, der Mann, von dem sie geglaubt hatte, dass er sie überwachte. Sie hatte ihn getötet. Clara, meine kluge, vorsichtige Tochter, hatte einen Mord begangen. Ich setzte mich auf den kalten Steinboden vor ihrer Zelle. Ich ließ das Gewicht dieser Erkenntnis zu. Und dann erinnerte ich mich an Claras eigene Worte. Die Hölle verstärkt, was bereits da ist. Sie macht aus innerem Drang äußere Tat. Sie bringt hervor, was wir verdrängen. Clara hatte nicht aus Bosheit getötet. Sie hatte aus Angst gehandelt. Aus Panik, aus Verzweiflung. Doch hier, in diesem Kreis, galt keine Gnade. Nur das Urteil. Gewalt ist Gewalt. Schuld ist Schuld. Du hast es getan, sagte ich leise, aber du bereust es. Und du bist mehr als deine Tat. Claras Blick wurde klarer, ihre Lippen zitterten. Ein Tränenschimmer lag plötzlich in ihren schwarzen Augen. Ich wollte nur helfen, flüsterte sie. Ich wollte Menschen retten, und jetzt bin ich hier. Du bist nicht allein. Ich bin gekommen, um dich zurückzuholen. Sie schüttelte den Kopf. Die Zellen öffnen sich nicht von außen. Der Schlüssel ist oben, beim Hüter. Ich hatte bereits in Claras Notizen vom Hüter gelesen, dem Wächter des Zorns. Eine Kreatur, älter als dieser Ort selbst, der Richter der Gewalt. Die letzte Instanz für jene, die töteten aus Wut. Ich stand auf, legte meine Stirn an die Gitterstäbe. Dann hole ich den Schlüssel. Und wenn ich ihn holen muss, aus den Händen des Teufels selbst. Clara streckte zögernd ihre Hand durch die Gitter. Ich nahm sie. Sie war kalt, doch sie zitterte. Ein Zeichen von Leben. Ich verließ das Stockwerk und stieg höher, den spiralförmigen Gang hinauf. Der Wind wurde heißer. Der Stein unter meinen Füßen vibrierte, als würde das Herz der Hölle über mir schlagen. Ganz oben, wo die Rampe endete, öffnete sich ein Raum. Kein Thronsaal, keine Halle, sondern eine Kuppel aus schwarzem Basalt, durchzogen von glühenden Rissen wie flüssiges Metall. Und auf einem Thron aus Waffen. Schwerter, Äxte, Pistolen, Gewehre, Lanzen, saß er. Der Hüter des Zorns. Er war riesig, mindestens 8 Fuß hoch. Seine Haut war geschmolzenes Erz, seine Augen glühten wie 2 Sonnen. In der rechten Hand hielt er ein Schwert, groß wie ein Mensch, und in der linken den Schlüssel. Schwarz, schwer, aus Eisen geformt, mit gezackten Zähnen und flackerndem Hitzehauch. Der Vater kommt, sprach er mit einer Stimme wie berstendes Gestein. Der Vater will nehmen, was nicht mehr ihm gehört. Ich trat näher, meine Beine wie Blei. Ich fordere ihre Freiheit. Sie hat ihren Preis gezahlt. Lass sie gehen. Er lachte, ein Grollen, das die Mauern zittern ließ. Sie hat das Blut eines Dieners Gottes vergossen. Sie gehört mir. Dann gib mir eine Chance, sie zu erlösen. Die Kreatur erhob sich. Seine Stimme wurde schneidend. Ein Pakt, ein Duell. Du gegen mich. Kampf bis zur Niederlage. Gewinnst du, ist der Schlüssel dein. Verlierst du, bleibst du für immer. Ich schluckte. Ich war kein Krieger. Ich war Historiker. Aber ich war auch Vater. Und ich würde kämpfen. Für Clara, für ihr Leben, für ihre Seele. Ich nickte. Einverstanden. Der Hüter grinste. Er war sich seines Sieges sicher. Doch er wusste nicht, dass ich mit mehr kam als nur Mut. Ich kam mit Liebe. Und mit einer Wut, die sich über Monate aufgestaut hatte. Nicht gegen Clara, sondern gegen jene, die sie dorthin gestoßen hatten. Und so begann der Kampf. Die Klinge des Hüters kam in einem weiten Bogen auf mich herab. Ein glühender Halbmond aus flammendem Stahl. Ich warf mich zur Seite, spürte die Hitze an meinem Gesicht vorbeirauschen, hörte den Aufprall auf dem Steinboden, der Funken regnen ließ. Mein Schwert, ein schlichtes, aber gut ausgewogenes Stück Stahl aus Claras Ausrüstung, fühlte sich in meiner Hand plötzlich lebendig an, als hätte es selbst erkannt, dass dies kein Übungskampf war. Der Hüter war nicht nur mächtig, er war alt. Seine Bewegungen waren präzise, geübt über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende. Jeder Schlag war eine Lektion in roher Gewalt. Doch seine Stärke war auch seine Schwäche. Er kämpfte wie jemand, der niemals verlor. Und ich kämpfte wie jemand, der nichts zu verlieren hatte. Ich wich zurück, ließ ihn übermütig werden, führte ihn in die Enge einer Säulenreihe, wo seine mächtigen Hiebe eingeschränkt waren. Dann kam mein Moment. Ich duckte mich unter einer seiner Bewegungen hindurch und stieß ihm das Schwert in die Flanke. Schwarzes Blut spritzte hervor, heiß wie Lava. Der Hüter brüllte auf, nicht vor Schmerz, sondern vor Überraschung. »Du bist kein Krieger«, keuchte er. »Nein«, sagte ich, »ich bin ein Vater.« Und ich schlug erneut zu. Es war kein edler Kampf. Ich kämpfte mit allem, was ich hatte. Wut, Angst, Verzweiflung. Ich nutzte Claras Lehren über historische Kampftechniken, über Balance, über Körperschwerpunkt. Und dann, als der Hüter erneut ausholte, wich ich aus, sprang zur Seite und rammte ihm die Klinge unter den Brustpanzer direkt ins Herz, wenn er denn noch eines hatte. Er erstarrte. Seine Flammen flackerten, seine Augen glühten ein letztes Mal, dann erloschen. Der Riese fiel, mit einem Krachen, das durch den ganzen Turm hallte. Sein Leib zerfiel langsam zu Asche, und aus seiner Hand rollte der Schlüssel. Schwer, schwarz, glühend. Doch als ich ihn aufhob, war er kalt. Ich rannte den Turm hinunter, sprang Stufen überspringend, bis ich Claras Zelle erreichte. Sie saß noch immer auf dem Boden, aber ihr Blick war klarer geworden. Der Schwarzanteil in ihren Augen war zurückgedrängt. Braunes Licht brach sich darin wie Sonnenlicht in dunklem Wasser. »Ich habe ihn besiegt«, sagte ich leise. Clara sah mich an, als würde sie gerade erst aufwachen. »Du bist wirklich gekommen.« Ich steckte den Schlüssel ins Schloss. Es klickte. Die Tür öffnete sich. Ich trat hinein, half ihr auf. Sie war kalt, schwach, aber sie stand. Ich spürte, wie das Leben in sie zurückkehrte. Schritt für Schritt, wie Glut unter Asche, begannen Farbe und Wärme zurückzukehren. Gemeinsam verließen wir den Turm. Der Weg durch die Stadt war gefährlich. Die Krieger kämpften weiter. Der Tod hatte hier keine Bedeutung. Doch sie beachteten uns kaum. Vielleicht erkannten sie den Schlüssel. Oder vielleicht spürten sie, dass Clara nicht mehr eine von ihnen war. Am Pier wartete bereits das Boot. Der Fährmann stand stumm in der Mitte, seine Silhouette so schwarz wie immer. »Passage für zwei«, sagte ich. »Der Preis?«, fragte ich. 10 Jahre für die Rückführung eines Verlorenen«, kam die Antwort. Ich zögerte. Ich hatte bereits 4 Jahre gezahlt. Jetzt also 14. Ich sah Clara an, ihre Hand in meiner. Ihre Augen waren wieder braun. Sie lebte. Ich akzeptiere. Die Kälte war diesmal schlimmer. Ich spürte, wie meine Knochen sich schwerer anfühlten, wie die Haut an meinem Gesicht spannte. Ich war nicht mehr der Mann, der ich gewesen war, als ich in diesen Brunnen gestiegen war. Ich war älter, nicht nur körperlich, auch innerlich. Ich war verändert. Doch ich hatte meine Tochter gerettet. Wir stiegen ans andere Ufer. Die Rückkehr durch die Tunnel war wortlos, vorbei an den 3 Seelen, die mich einst gewarnt hatten. Sie winkten uns traurig zu. Sie würden dort bleiben müssen. Clara flüsterte, »Wir kommen zurück. Für euch.« Als wir die 300 Stufen wieder hinaufstiegen, war der Himmel über Rom bereits hell. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch das hohe Fenster der Krypta. Wir standen wieder im Keller der Kirche. Ich weinte. Nicht laut, nicht theatralisch, sondern einfach nur, weil Clara wieder da war. Weil sie atmete, weil sie ihre Arme um mich schlang. Wir verließen die Kirche in der Morgendämmerung. 3 Tage später klopfte jemand an meine Tür. Ein Mann, etwa 60 Jahre alt, in einer dunklen Soutane mit einem Aktentaschenkoffer in der Hand. Er stellte sich vor als Pater Emanuel, Vertreter der Abteilung für Sonderarchive des Vatikans. Sein Gesicht war müde, nicht aus Erschöpfung, sondern aus Gewissheit. Herr Wagner, Ihre Tochter. Sie ist zurück. Und Sie sind der Erste, der es geschafft hat. Ich ließ ihn herein. Clara stand in der Küche, eine Tasse Tee in der Hand. Ihre Augen waren wachsam, aber ruhig. Pater Emanuel setzte sich und öffnete seine Aktentasche. »Wir haben sie beobachtet«, sagte er. »Nicht um sie zu stoppen, sondern um zu lernen, ob es möglich ist.« Er zeigte uns Bilder, Satellitenaufnahmen von der Stadt der Gewalt, Wärmebilder aus der Tiefe, Abhörprotokolle. Jemand hatte jeden unserer Schritte verfolgt. »Warum haben Sie uns nicht vorher kontaktiert?«, fragte ich. »Weil wir wissen mussten, ob ein Mensch es aus eigener Kraft schaffen kann. Ohne Hilfe. Ohne Training.« Clara schüttelte den Kopf. »Sie wollten uns als Testpersonen.« Pater Emanuel antwortete nicht sofort. Dann sagte er, »Wir möchten, dass Sie für uns arbeiten. Als sogenannte Rückführer. Als Wanderer. Als Mittler zwischen den Ebenen.« Ich wollte ablehnen. Sofort. Doch Clara sprach zuerst. »Wie viele gehen verloren?« »Zwischen 10 und 20 jedes Jahr. Meist Forscher, manchmal Neugierige, einige absichtlich.« Ich sah meine Tochter an. Sie nickte. Wir wussten beide, was wir tun mussten. Clara und ich hatten etwas überlebt, das jenseits des Verstehbaren lag. Und jetzt sollten wir andere davor bewahren oder sie zurückholen. Die Entscheidung war gefallen. Wir würden zurückkehren, aber zu unseren Bedingungen. 6 Monate sind vergangen, seit Clara und ich die Hölle verlassen haben. 6 Monate, in denen wir untergetaucht, geschult und schließlich als vollwertige Mitglieder der Vatikanischen Spezialarchive für metaphysische Phänomene aufgenommen wurden. Ein Name, der so harmlos klang, dass er fast lächerlich wirkte, bis man wusste, was sich wirklich dahinter verbarg. Die Überwachung, Kartierung und Eindämmung der 7 bekannten Eintrittspunkte in das, was die alten Manuskripte schlicht als Regnum Inferni bezeichnen. In den ersten Wochen erhielten wir unsere Ausbildung. Kein Militärtraining im klassischen Sinn, sondern eine Mischung aus theologischer Strategie, historischer Ritualkunde und praktischer Navigation durch höllische Topographie. Wir lernten, welche Kreise stabil blieben und welche sich veränderten. Dass manche Seelen formbar waren, andere verloren. Dass die Struktur der Hölle keine Allegorie war, sondern eine organisch wachsende, sich ausdehnende Realität, die durch Wissen selbst beeinflusst wurde. »Je mehr Menschen davon wissen«, sagte Pater Emanuel bei unserer ersten Einsatzbesprechung, »desto dünner wird die Grenze. Wissen ist der Schlüssel und gleichzeitig der Riss.« In den darauffolgenden 8 Monaten führten Clara und ich insgesamt 17 Rückführungen durch. Manche dauerten nur wenige Stunden, wie der Fall eines amerikanischen Touristen, der in den römischen Katakomben eine versiegelte Tür geöffnet hatte. Andere forderten Tage. Einmal stiegen wir gemeinsam bis zur 3. Ebene des Kreises der Häresie hinab, um einen Priester zurückzuholen, der zu tief geforscht hatte. Er kam lebend mit, aber nicht heil. Nicht alle Missionen waren erfolgreich. Ein Wissenschaftler aus Lyon war bereits zu lange in der Zone der Täuschung gefangen gewesen. Sein Geist war so sehr mit Illusionen verwoben, dass er seine wahre Gestalt nicht mehr erkannte. Wir ließen ihn dort zurück, auf eigenen Wunsch, in einem Garten aus Glas, in dem er sich selbst für Gott hielt. Doch trotz der Rückschläge halfen wir mehr Menschen, als wir verloren. Aber mit jedem Abstieg, mit jedem Flackern der Stirnlampe im Dunst, mit jedem Echo auf den steinernen Gängen, wuchs auch unsere Erkenntnis. Die Hölle war nicht mehr so abgeschlossen wie einst. Die Grenzen bröckelten. An allen 7 Eintrittspunkten zeigten die Messgeräte zunehmende Aktivität. Mehr Seelen, mehr Dämonen, mehr strukturelle Instabilität. Das Gewebe, das einst die Realität von der Verdammnis trennte, wurde dünner. Und es lag nicht nur an den Rückführungen. Es lag daran, dass zu viele Menschen suchten, forschten, Karten kopierten, Dokumente scannten, alte Schriften veröffentlichten. Die Hölle war ein Rätsel und Rätsel wollen gelöst werden. »Wenn es so weitergeht«, sagte Pater Emanuel während einer Nachtbesprechung, »wird die Mauer fallen, vielleicht in 1 Jahr, vielleicht in 10.« Clara und ich wussten, was das bedeutete. Keine einzelnen Eintrittspunkte mehr. Keine isolierten Vorfälle, sondern ein Durchbruch. Ein Exodus aus dem Abgrund. Wir entschieden, nach einer Lösung zu suchen. Eine dauerhafte. Tief in den geheimen Archiven stießen wir schließlich auf ein verschollen geglaubtes Dossier. Finales Sigillum. Das letzte Siegel. Ein Protokoll, entworfen im Jahr 1823, nie aktiviert. Ziel: die vollständige Versiegelung aller 7 Eintrittspunkte. Nicht durch Beton oder Wachen, sondern durch ein mehrstufiges, rituell magisches Verfahren. Das letzte Siegel war kein einfacher Ritus. Es erforderte 7 Menschen, je einen Wächter pro Tor, die sich dauerhaft an den jeweiligen Ort banden. Die Ritualstruktur würde nur stabil bleiben, solange die Wächter lebten und den Ort nicht verließen. Clara und ich wussten sofort, wir waren 2 dieser 7. Wir sprachen mit Pater Emanuel. Er war still, als wir unsere Absicht erklärten. Dann nickte er. Ihr seid euch des Preises bewusst? 14 Jahre meines Lebens für einen Menschen, den ich liebe, antwortete ich. Der Rest gebe ich für die Welt. Die Vorbereitungen dauerten 2 Monate. 7 Teams, 7 Orte. Frankreich, England, Deutschland, Türkei, Schweiz, Spanien und wir in Rom. Am 9. November, punkt Mitternacht, begann das Ritual. Clara und ich standen auf gegenüberliegenden Seiten des Brunnens in der Krypta von San Giuseppe dei Falegnami. In den Händen hielten wir je ein Artefakt, ein kreisförmiges Messingobjekt, durchzogen von alten Symbolen. Ein Anker, wie die alten Schriften ihn nannten. Die Luft begann zu vibrieren, das Licht flackerte. Der Brunnen, in dem ich einst hinabgestiegen war, begann sich zu verändern. Die Dunkelheit darin wurde dichter, schwerer, wie eine Flüssigkeit, die langsam zu Stein gerann. Mit jedem gesprochenen Wort der lateinischen Formel verfestigte sich die Schwärze, bis sie zuletzt eine spiegelglatte, kalte Oberfläche bildete. Undurchdringlich. Die Tür war geschlossen. Seitdem leben Clara und ich hier, in der Krypta. Nicht als Gefangene, sondern als Hüter. Die Kirche hat uns alles Notwendige zur Verfügung gestellt. Strom, Bücher, Vorräte. Wir schreiben Berichte, geben gelegentlich Auskunft an Besucher aus der Spezialabteilung. Aber die meiste Zeit sind wir allein. Manchmal spricht Clara mit den anderen Wächtern über eine gesicherte Leitung. Manchmal schweigen wir einfach gemeinsam. Nachts, wenn es still ist, träume ich von Marie, Jeppe und dem Soldaten. Von den Seelen, die wir zurücklassen mussten. Ich sehe ihre Gesichter, höre ihre Stimmen. Und ich frage mich, hätten wir mehr retten können? Doch dann sehe ich Rom durch das kleine Kellerfenster, lebendig, voller Lichter. Ich denke an die Kinder auf den Straßen, an die Gläubigen, die ahnungslos an der Kirche vorbeigehen, an die Touristen mit ihren Kameras. Und ich weiß, wir haben das Richtige getan. Die Karte, die Clara einst fand, führte uns durch die Hölle. Sie offenbarte uns das Unmögliche. Und sie zeigte uns, dass manche Wege nicht begangen, sondern bewacht werden müssen. Unser Leben mag hier enden, in Dunkelheit, in Stille. Doch was wir schützen, lebt weiter. Clara sagt oft, es war kein Opfer, Papa. Es war ein Vermächtnis. Und ich stimme ihr zu.